Herzlich willkommen zur ersten Folge von Kill Around the World. Wir sind Sina
und Jacqueline und wir sind zwei Freundinnen, die auf True Crime stehen und beschlossen haben, einen Podcast zu starten.
Genau, und wir nehmen euch mit auf einen Trip um die Welt im True Crime Style. Alle Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung, wir wollen euch nicht spoilern, aber wer Bedenken hat, bitte nachschauen, weil lieber gespoilert als getriggert. Wir gehen alphabetisch vor von A bis Z und wir fangen heute mit dem Buchstaben A an. Und ein Zufallsgenerator hat das Land Argentinien ausgespuckt.
Genau.
Shaki, du hast Fakten vorbereitet.
Genau.
Shakis Fakten, die manchmal keine Fakten sind.
Ich fange dann auch gleich an. Und mein erster Fakt ist das U-Bahn-Geisternetz von Buenos Aires. In der argentinischen Hauptstadt gibt es ein fast vergessenes U-Bahn-Netz, das nie in Betrieb genommen wurde.
Wie der Berliner und Flughafen.
Genau. So ungefähr. Und es gibt da unterirdische Bahnhöfe und ein ganzes Tunnelsystem. Es wurde in den 1940er Jahren gebaut, ist aber nie benutzt worden. Und es gibt da Berichte über Geistersichtungen und seltsame Geräusche. Genau. Und mein zweiter Fakt ist der Blutmond von La Pampa. In der Provinz von La Pampa gibt es einen See, den Laguna El Cristal, und jedes Jahr in der Nacht des Blutmondes ist der leuchtend rot und deswegen werden da immer auch Rituale abgehalten wegen dieser leuchtenden Farbe.
Rituale?
Berichten zufolge.
Okay. Shaki, ich mache das jetzt nur einmal, so starten wir normalerweise nicht, aber ich zeige dir ein Bild. Von einem Menschen, und ich will, dass du mir ganz, ganz kurz sagst, wie du den einschätzt.
Okay. Cute.
Cute?
Ja.
Ja.
Sympathisch, süßer, netter, junger Typ. Ja.
Ja.
Ich befürchte, ich werde ihn gleich nicht mehr so sympathisch finden.
Da könntest du recht haben, denn das ist Carlos Eduardo Robledo Puch, einer der berüchtigsten Serienmörder Argentiniens und gilt als der am längsten inhaftierte Gefangene in Südamerika. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zum schwarzen Engel aus Argentinien. So, wir fangen am Anfang an. Der kleine Robledo wurde am 19. Jänner 1952 in Buenos Aires geboren. Sein Vater, Victor Robledo Puch, war ein ehemaliger Techniker für General Motors, während seine Mutter, Josefa Haider Habendack, zu Hause geblieben ist und sich um den Haushalt und die Kinder kümmert. Zwei interessante Fakten zu seiner Familie: die Josefa Haider Habendack ist ursprünglich aus Deutschland.
Oh wow, okay.
Sie ist erst kurz nach dem Zweiten Weltkrieg nach Buenos Aires gekommen. Und die Vorfahren von Carlos Eduardo Robledo Puch waren Dionisio Puch, ein Soldat, der später der Gouverneur von der Salta Provence wurde, und Martin Miguel de Güemes. Ich entschuldige mich gleich, wenn ich was falsch ausspreche.
Ich verzeih dir.
Dankeschön. Der wurde bekannt, weil er ein militärischer Anführer war, der die Nation im Unabhängigkeitskrieg verteidigt hat. Es gibt also mehrere Familienmitglieder, die Berühmtheit erlangt haben, aber bei Robledo Puchs Fall sind die Umstände etwas anders. Zurück zu unserem True Crime Fall. Mit 4 Jahren lebte Robledo mit seiner Familie in Olivos, Buenos Aires, in einer Wohnung im ersten Stock über einem Baumarkt in der Borch Street. Und Robledos Mutter kümmert sich sehr aufopfernd um das einzige Kind von ihr. Er war etwas schüchtern und ein leises Kind, er hatte wenige Freunde, er spielte Klavier und er lernte Deutsch. Sehr aufstrebend, könnte man meinen, aus dem jungen Bub wird mal was.
So weit, so gut.
Am Sonntag geht's für ihn immer mit Josefa Eider in die Kirche, während der Vater lieber die wenige Freizeit, die er hat, im Wirtshaus verbringt. Ja, 1950er da.
Ja, ja.
Was aber schon sehr, sehr früh auffällt, sind Robledos Wutanfälle. Doch die bekommt er auch von den Spitznamen Colorado, was so viel wie der Gefärbte heißt.
Mhm.
Also er wird so rot im Gesicht, wenn er Wutanfälle hat,
okay,
dass man ihn deshalb nennt der Gefärbte.
Ja.
Sein Vater möchte gern, dass Robledo später mal Ingenieur wird und da Maschinen den Jungen sowieso interessieren, besucht er mit 14 eine technische Schule. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber oft, wenn ich mir solche True-Crime-Fälle ansehe, frage ich mich immer wieder, wurden diese Menschen böse geboren, in Anführungszeichen, oder sind es die Umstände gewesen?
Ja.
Also die Was-wäre-wenn-Frage.
Mhm.
Und in diesem Fall frage ich mich, was wäre gewesen, wenn Robledo nicht auf die technische Schule gegangen wäre und dort nicht den Schüler Jorge Antonio Ibanez kennengelernt hätte? Jorge war nämlich so ziemlich alles, was Robledo nicht war, aber gern sein wollte. Mutig, unberechenbar, hält sich an keine Regeln und muss nicht um eine bestimmte Uhrzeit zu Hause sein. Ich habe auch irgendwo gelesen, also das war ein argentinisches Interview mit einigen Verwandten von Jorge und die haben erzählt, dass Robledo durch Jorge auch das erste Mal mit Waffen in Berührung kommt. Jorge nimmt ihn nämlich mit nach Hause und dort treffen sie auf Jorges Vater, einen stämmigen Mann, der was im Hinterhof steht und auf eine Zielscheibe schießt und dem gerade mal 15-jährigen Bub die Waffe in die Hand drückt und sagt, schieß.
Ganz normal.
Ja, ganz normal. Ich mache das auch immer. Ich drücke auch immer Kindern die Waffe in die Hand und sage, schieß mal.
Logisch.
Stellt sich auch raus, dass Robledo wahnsinnig begabt ist und er beim ersten Schuss fast die Mitte trifft.
Mhm.
Jorge gibt ihm irgendwie den Mut, mehr zu tun und Robledo beginnt damit, Dinge von seinen Klassenkameraden zu stehlen. 1967 wird Robledo dabei erwischt, wie er Geld aus dem Sekretariat stiehlt und er fliegt von der Schule. Im Dezember 1968 kommt Robledo das erste Mal in Berührung mit dem Gesetz. Also ich denke, dass man ihn damals zwar von der Schule geschmissen hat, aber keine Polizei involviert hat.
Ja, das war so ein bisschen der Anfang vom Ende wahrscheinlich.
Der Anfang vom Ende, definitiv, ja. Robledo stiehlt ein Motorrad und wird dafür verhaftet. Und während er vor...
Wie alt ist er jetzt?
1968 und geboren wurde er 1952, also 16.
Mhm. Danke.
Bitte.
Danke dafür, dass ich das nicht ausrechnen musste.
Ich habe jetzt ganz schnell Kopf gerechnet und habe nur
ich
gehofft,
dass ich... Ich habe dir einfach komplett vertraut, dass das mit dem 16 jetzt stimmt.
Ich hoffe, es stimmt auch. Bin nicht gut in Mathe, aber das glaube ich, das stimmt.
Okay.
Und wenn er so von der Polizei verhört wird, nutzt er gleich die Gelegenheit und gesteht 14 weitere Diebstähle.
Okay,
ja. Daraufhin wird er von einem Richter verurteilt und muss in ein Jugendreformationszentrum. Für ganze 20 Tage. Ich weiß
Urlaub.
Nicht, was man... Ja, was schafft man in 20 Tagen an Reformation? Ja. Also ganz überraschend haben die 20 Tage nicht besonders geholfen und bis 1971 haben Robledo und Jorge als Partner in Crime mehrere Millionen an Pesos in Raubzügen ergattert und diese für Luxusartikel verschwendet.
Mehrere Millionen?
Ja.
Wobei, okay, das ist jetzt wahrscheinlich in Euro umgerechnet nicht ganz so viel, aber doch immer noch viel.
Einige Tausende sind es auf alle Fälle. Mhm. Es war nicht wenig. Für so junge Menschen.
Ja.
Im Jänner 1971 wurden beide für einen dieser Raubzüge verhaftet und beide werden angeklagt. Nachdem man Robledo und Jorge auf Kaution rauslässt, flüchten die beiden nach Mar del Plata. Und wer hätte es gedacht, dass sie sich nicht an die Regeln halten. Balu sieht das genauso. Kommen wir nun zu den Morden. Ermittler sind davon überzeugt, dass Robledo und Jorge einen Art Pakt geschlossen haben, dass kein Opfer am Leben bleibt. Den ersten dokumentierten Mord verüben die beiden gerade mal 2 Monate, nachdem sie auf Kaution rausgelassen werden. Am 15. März 1971 werden der Nachtwächter eines Clubs, Manuel Godoy, und der Geschäftsführer Pedro Mastronardi im Schlaf überrascht und erschossen.
Oh, ja, okay. Irgendwie, also von Raub zu, wir erschießen 2 Menschen.
Also ich finde, nach ihrer Verhaftung eskaliert die ganze Sache einfach extrem.
Ja. Weiß man, warum sie die 2 getötet haben? Also war das jetzt irgendwie aus dem Affekt oder?
Also ich habe die Vermutung, dass sie für einen dieser Raubanfälle, für den sie angeklagt wurden und eingesperrt wurden, dass einer der Gründe für das war, weil es Zeugen gab.
Mhm.
Und weil sie nicht vorhatten, sich nach der Verurteilung irgendwie zu bessern,
mhm,
war die einzige Lösung in diesem Sinn, wir lassen keine Zeugen mehr übrig.
Okay.
Am 3. Mai 1971 gegen Mitternacht brechen Puch und Ibanez in eine Werkstatt in Vicente López im nördlichen Greater Buenos Aires ein. Sie stehlen 400.000 Pesos in bar und erschießen den Nachtwächter José Bianchi. Doch das ist ihnen nicht genug. Sie vergewaltigen auch noch dessen Frau und verletzen sie schwer.
Da wären wir wieder bei der... War das auch eine Zeugin?
Das wäre auch eine Zeugin und ich glaube, die hätten eigentlich nicht vorgehabt, dass die Frau überlebt. Ja. Dabei ist allerdings nicht ganz klar, wer an der Vergewaltigung teilgenommen hat. Beide, nur Puch oder Ibanez.
Mhm.
In dem Raum waren auch noch das 10 Monate alte Baby der Opfer.
Bitte sag, dass das Baby überlebt hat.
Während Puch und Ibanez flüchten, schießt Puch noch 2-mal auf das Kinderbettchen. Gott sei Dank wird das Baby nicht verwundet. Kurz auf. Kurz durchatmen, alles gut. Es dauert keine 11 Tage, da gehen die beiden wieder auf Raubzug. Diesmal überfallen sie den Supermarkt Casa Tia. Dabei erschießen sie den 61-jährigen Juan Scatone, den Nachtwächter.
Wieso immer die Nachtwächter?
Das wird sogar, das kommt noch etwas später, aber das ist dann, das wird so eine Art Muster, dass es immer die Nachtwächter sind. Und einige Nachtwächter fangen auch an, sich Sorgen zu machen.
Verständlicherweise.
Ja, allerdings. Genau.
So geht einfach schlafen.
Ja, aber das bringt gar nichts, weil selbst wenn die schlafen,
werden sie
erschossen. Okay. Und in diesem Fall wird Juan Scatone nicht nur erschossen, sondern wortwörtlich mit Kugeln durchsiebt. Danach stoßen Puch und Ibanez mit Whisky auf ihre Verbrechen an. Sie stehlen ca. 5 Millionen Pesos. Jetzt eskaliert die ganze Sache noch ein wenig weiter, denn am 13. Juni 1971 kidnappen Puch und Ibanez die 16-jährige Virginia Rodriguez. Virginia arbeitet als Sexarbeiterin und wurde von den beiden an der Autobahn in Buenos Aires mit vorgehaltener Waffe in das Auto gezwungen. Sie fahren mit ihr in ein abgelegenes Gebiet, wo Jorge Ibanez sie vergewaltigt. Hier ist auch wieder nicht klar, ob Puch daran beteiligt war oder nicht. Die beiden werfen sie aus dem Auto und Robledo sagt ihr, sie soll ohne zurückzuschauen einfach weglaufen. Sie tut wie befohlen, in der Hoffnung, sie kommt davon. Doch Puch schießt ihr 5-mal in den Rücken. Sie überlebt das Ganze nicht.
Aber man merkt schon so diese Tendenz, okay, am Anfang, wo du gesagt hast, sie wollen keine Zeugen zurücklassen.
Mhm.
Aber man merkt so diese Tendenz, dass sie jetzt einfach Spaß daran bekommen.
Es wirkt so, ja.
Ja.
Es wirkt so, als wäre das jetzt nicht mehr Mittel zum Zweck.
Mhm.
Weil dieser Fall hat überhaupt nichts mit einem Raub zu tun.
Ja.
Das ist einfach nur Kidnapping, Vergewaltigung und danach das Opfer töten. Ja.
Mhm. Genau.
Das machen sie nicht nur einmal. Denn am 24. Juni entführen die beiden eine weitere Frau, die 22-jährige Anna Maria Di Nardo. Es gibt jetzt hier verschiedene Quellen. bei der Anna-Maria einmal auf dem Nachhauseweg von ihrem Freund ist. Eine andere Quelle sagt, sie war auf dem Nachhauseweg von einem Club. Sie wird mit vorgehaltener Waffe ins Auto gezwungen, ebenfalls vergewaltigt und an der beinahe gleichen Stelle wie Virginia erschossen.
Wieso wurden die nie geschnappt?
Na, zum einen fallen diese beiden Taten jetzt komplett aus dem Muster raus. Das andere waren alles Raubzüge, bei denen man Zeugen erschossen hat. In diesem Fall hat man wirklich zwei junge Frauen gekidnappt und vergewaltigt und erschossen. Das für Polizisten oder Ermittler sind das zwei verschiedene Vorgehensweisen, stimmt, und wahrscheinlich auch zwei verschiedene Täter.
Ja. Und es gab es damals schon Überwachungskameras?
In den 1970ern bestimmt gab es hier und da Kameras, also so ein Überwachungsnetz, wie es heutzutage gibt, bestimmt nicht. Ja. Und die Qualität brauchen wir gar nicht reden. Da kann man höchstens nachvollziehen,
dass da jemand war.
Dass jemand da war, wie so der Timetable war, aber nicht wer das war. Mhm. Am 5. August 1971 geraten Robledo und Jorge in einen Autounfall, bei dem Jorge Ibanez stirbt. Die Frage, die sich allerdings hier stellt, ob wirklich der Autounfall Jorge Ibanez getötet hat oder ob Puch Jorge getötet hat, ihn in ein Auto gesetzt hat, den Unfall verursacht hat und somit seinen Mord vertuschen wollte.
Okay.
Es gibt in diesem Fall keine Mordermittlung. Allerdings gibt es eben viele berechtigte Vermutungen. Puch hat außerdem sämtliche Dokumente von Jorge mit sich genommen, wo man auch ganz lang dann gebraucht hat, um zu identifizieren, wer das überhaupt war. Und Robledo Puch ist dann abgehauen vom Unfallort. Da Robledo nun seine Partner verloren oder auch ermordet hat, braucht es jemanden neuen. Das ist der Zeitpunkt, wo Robledo Hector Somoza trifft. Die beiden begehen ihr erstes Verbrechen am 15. November 1971. Sie wollen einen Supermarkt in Boulogne überfallen, werden aber von dem 50-jährigen Wachmann Raoul Delben überrascht.
Schon wieder der Wachmann.
Ja, es ist echt traurig. Ja, mit Wachmännern. Puch tötet Raoul mit mehreren Schüssen und die beiden Täter fliehen, bevor sie etwas stehlen können. Am 17. November brechen Puch und Somoza in eine Autoagentur ein und stehlen 90.000 Pesos. Sie werden dabei nicht gestört, da der Wachmann Juan Rosas geschlafen hat. Dieser Wachmann hat sich übrigens im Vorhinein Sorgen gemacht, dass so viele Nachtwächter und Wachmänner in der Nacht getötet werden und hat schätzungsweise nachgefragt wegen Sicherheitsmaßnahmen und so weiter. Jetzt kommt das Traurige. Juan Rosas hätte leben können. Er hat nicht einmal mitbekommen, dass die Autoagentur überfallen wird. Aber Puch kann es einfach nicht lassen und erschießt den Wachmann.
Lass ihn doch schlafen.
Ja, deshalb finde ich das berechtigt, was du gesagt hast. Jetzt ist es nicht mehr Mittel zum Zweck, sondern Spaß am Töten.
Ja. Weil wenn er wirklich geschlafen hat und das nicht mitbekommen hat, dann lass ihn doch am Leben, oder?
Ja.
Also lass sie allgemein am Leben, aber...
Wenn es Zeugen sind, ist es berechtigt, dass man schießt. Nein, aber ich glaube, da hast du recht, dass es mittlerweile Spaß am Töten ist. Zu diesem Zeitpunkt ist sich die Polizei bereits sicher, dass es sich um mindestens einen Serienmörder handelt. Am 25. November, also gerade mal 8 Tage später, brechen die beiden wieder bei einer Autovermietung ein und stehlen 1,5 Millionen Pesos. Bevor die beiden fliehen, nimmt Buch den Wachmann mit in den ersten Stock und erschießt ihn mit 3 Schüssen.
Entschuldigung, ich bin gerade kurz abgelenkt worden.
Ich habe zwar danach gesucht, aber ich konnte leider den Namen des Opfers nicht finden. Am 3. Februar 1972 tötet Puch zum letzten Mal. Und dieses Mal gibt es gleich 2 Opfer. Robledo Puch und Hector Somoza brechen in einen Baumarkt in Tigre ein. Puch schnappt sich den Wachmann, Manuel Acevedo, und schließt ihn in einen Schrank ein. Wenige Minuten später allerdings öffnet Puch die Schranktür wieder und erschießt Manuel. So, er hat den schon aus dem Weg geschafft. Der hätte ihn nicht mehr aufgehalten.
Ja.
Danach versuchen Puch und Somoza den Safe zu öffnen. Aus welchem Grund auch immer entsteht eine Art Gerangel bei dem Somoza nach Robledo greift. Robledo interpretiert das Ganze aber als Mordversuch und erschießt daraufhin Hector Somoza.
Ja.
Daraufhin versucht Robledo, die Identität von Hector zu vertuschen, indem er das Gesicht und die Hände von Hector verbrennt. Damit keine Fingerabdrücke, Zahn...
Aber jeglicher Skrupel weg.
Weg. Allerdings vergisst Puch den Ausweis von Hector in dessen Hosentasche.
Ja. Es ist eigentlich nicht lustig.
Er hätte sich die Mühe sparen können.
So, ja, total logisch und nachvollziehbar, dass ich ein Gesicht und Hände verbrenne, aber den Ausweis vergesse.
Ja,
ja, komplett, ja. Mhm.
Und dieser Fehler?
Könnte aber auch ich sein mit meinem ADHS-Hirn, also.
Absolut. Du würdest alles versuchen, du würdest den ganzen Tatort reinigen.
Aber den Ausweis vergessen.
Ausweis vergessen, ja. Und zwar deinen.
Ja. So, hallo, ich war's.
So, hi. Ja, und dieser Fehler führt schließlich zu seiner Verhaftung.
Ja.
Die Polizei findet den Ausweis und verhört Hector Somozas Familie. Und Familienmitglieder berichten der Polizei, dass Hector in letzter Zeit viel, viel Zeit mit Robledo Bruch verbracht hat. Bei der Verhaftung ist er gerade einmal 20 Jahre alt.
Wow.
Das ist eine Spanne von...
4 Jahren.
Ja. Mhm. Nicht einmal sein erster Mord, da war er, glaube ich, 17.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Der Gerichtsprozess beginnt erst 8 Jahre nach seiner Verhaftung, am 4. August 1980. Und mich hat es ein bisschen gewundert, dass es so lang dauert, aber dann habe ich die Anklage gelesen und mir war klar, wie viel Beweismaterial die zusammensuchen mussten. Er wird angeklagt wegen 11 Fällen des schweren Mordes, eines versuchten Mordes, 17 Raubüberfälle, Beteiligung an einer Vergewaltigung, einer versuchten Vergewaltigung, einen Fall von sexuellem Missbrauch, 2 Fälle von Kidnapping und 2 Diebstähle.
Wahnsinn.
Ja. 3 Richter haben ihn einstimmig zu lebenslanger Haft verurteilt und nachdem das Urteil verkündet wurde, trug Robledo Puch abschließend seine letzten Worte vor. Er sagte... Das war ein römischer Zirkus. Ich wurde schon im Vorhinein angeklagt und verurteilt.
Poor, poor boy.
Ja. Mi, 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 mi. Ich bin so arm. Robledo hat niemals seine Raubüberfälle oder die Diebstähle geleugnet, sagt aber später, dass er nicht an den Morden beteiligt war. Was war da mit Hector? Hat der sich selbst erschossen und verbrannt?
Und verbrannt, ja.
Er wurde beim Polizeiverhör gefoltert und zu einem Geständnis gezwungen, laut seiner Aussage.
Ja, ich kann es mir schon vorstellen zur damaligen Zeit.
Ich bin mir nicht ganz so sicher, weil bei seiner ersten Verhaftung haben sie ihn wegen einem Diebstahl verhaftet und er hat 14 gestanden.
Stimmt schon. Ja.
Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der gern gesteht.
Ja.
So ein bisschen angeberisch, was er alles getan hat.
Komplett, ja.
Seit dem 3. Februar 1972 sitzt Robledo Puch nun im Gefängnis. Bis auf 68 Stunden im Jahr 1973, weil er mal ganz kurz geflüchtet ist.
Okay.
Aber da hat man ihn relativ schnell wieder gefunden. Seit dem Juli 2000 ist Robledo berechtigt, Bewährung zu beantragen. Das hat er aber so nie beantragt. 2003 war er kurz in einer psychiatrischen Einrichtung, nachdem er sich nachdem er sich als Batman verkleidet und die Gefängniswerkstatt angezündet hat.
Woher hatte er das Kostüm?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er sich selbst genäht hat, ob man das in einem Gefängnisshop so kaufen kann. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat da auch jemand beauftragt, das reinzuschmuggeln. Der Aufwand.
Ein Batman-Kostüm.
Ein Batman-Kostüm.
Herrlich.
Erst am 27. Mai 2008 hat Robledo Bewährung beantragt. Der Richter, der sich den Bewährungsantrag angesehen hat, war aber der Meinung, dass Robledo noch immer eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt und hat den Bewährungsantrag abgelehnt. Im November 2013 hat Robledo Puch beantragt, dass seine Strafe nochmal überdacht wird oder dass er mit Hilfe einer Injektion zum Tode verurteilt wird. Beide Anträge wurden abgelehnt, zum einen auch, weil die Todesstrafe in Argentinien nicht legal ist.
Ah, okay. Und das wusste er nicht, oder?
Wahrscheinlich schon, aber ja. Sein Anwalt wird es ihm halt gesagt haben, dass das nicht geht und er hat dann darauf bestanden.
Ja, okay.
Bis ins Jahr 2023 versucht Robledo immer wieder eine Bewährung zu beantragen. Diese wird aber immer abgelehnt. Im November 2024, also vor kurzem, bietet ihm der Richter Quintana die Möglichkeit, dass man Robledo gelockerte Gefängniskonditionen gibt. Also dass er beispielsweise auch mal für ein paar Stunden raus darf. Das hat Robledo aber abgelehnt, weil er es gewohnt, im Gefängnis zu leben.
Er kämpft also seit Jahren darum, Bewährung zu bekommen?
Ja.
Und dann will er es nicht. Okay, ja, okay.
Ja, also er will ganz oder gar nicht. Er will Bewährung, aber er will keine gelockerten Gefängnis.
Okay.
Ja, macht keinen Sinn.
Nein.
Über die Jahre wurde Robledo immer wieder vom Psychologen untersucht und die Diagnose ergab, Robledo Puch hat eine psychopathische Persönlichkeitsstörung mit ausgeprägtem Narzissmus, übersteigerter Selbstüberschätzung, Mangel an Empathie, intensive Wut, emotionale Oberflächlichkeit, Impulsivität, fehlender Selbstreflexion, unterdrückten Emotionen, megalomanen Vorstellungen, Paranoia und mangelnde Selbstkontrolle.
Schöne Liste.
Ja. Das ist länger als seine Anklageliste.
Mhm.
Nach seiner Verhaftung stirbt Robledos Großmutter und seine Mutter versucht, sich umzubringen. Robledos Vater gibt ihm die Schuld dafür. Daraufhin schreibt Robledo seinem Vater einen Brief, in dem er ihm droht, ihn umzubringen, wenn er aus dem Gefängnis rauskommt. Könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum man den Bewährungsantrag nicht bewilligt hat.
Eventuell, ja.
Mit dem Jahr 2025 hat Robledo 52 Jahre im Gefängnis verbracht, was ihn zum am längst inhaftierten Gefangenen in Südamerika macht.
Mhm. Wahnsinn. Ich frage mich die ganze Zeit, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, wird jemand so geboren oder machen ihn die Umstände dazu? Und ich habe mich das dann auch gefragt, hätten sich die zwei nicht kennengelernt, wäre es dann trotzdem so gekommen? Haben sich die dann gegenseitig so aufgestachelt? Weißt du, was ich meine?
Also ich glaube,
aber er hatte ja diese ganzen Diagnosen, ne? Und die hat er ja wahrscheinlich schon immer oder schon vorher gehabt. Die haben sich ja dann nicht innerhalb von 3 Jahren entwickelt.
Ich glaube auch. Also ich glaube, dass er definitiv die Veranlagung hatte, die Morde zu begehen. Man muss ja auch dazu sagen, als sein erster Partner stirbt, hat er sich einen zweiten gesucht.
Mhm.
Da stellt sich mir die Frage, wer war der wahre Drahtzieher von dem Ganzen?
Ja. Wer hat da wen angestachelt? Ja.
Das ist die Frage. Ja. Und ja, Jorge war ein schlimmer Finger und hat ein paar Regeln gebrochen und so weiter und so fort. Aber dass es zu Mord eskaliert ist, und es war halt hauptsächlich Puch, der geschossen hat.
Ja. Krass.
Ja. Wenn ihr mehr von uns sehen oder hören wollt, dann bitte folgt uns auch auf Instagram und TikTok. Ihr findet unsere ganzen Folgen auf Spotify und Amazon Music, an sämtlichen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Aber auch auf YouTube, wenn ihr uns lieber sehen wollt. Und dann sagen wir Danke.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.